Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch am dritten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat die deutsche Mannschaft mehrere Medaillen gewonnen. Biathletin Laura Dahlmeier gelang, was vor ihr noch keine geschafft hatte. Nach ihrer olympischen Goldmedaille im Sprint gewann sie auch Gold in der Verfolgung. In derselben Disziplin sicherte sich Benedikt Doll bei den Männern Bronze. Abgerundet wurde der erfolgreiche Tag von einer Silbermedaille für Skispringerin Katharina Althaus.
Die Nummer 1 trägt sie nicht nur auf dem Leibchen. Laura Dahlmeier ist die Nummer 1 und das bereits zum zweiten Mal. Mit fast 30 Sekunden Vorsprung gewinnt die Biathletin das Verfolgungsrennen von Pyeongchang. Es ist ihr zweites Gold im zweiten Rennen. Die Sprint-Olympiasiegerin distanziert die Konkurrenz vor allem am Schießstand. Trifft 19 der 20 Scheiben. 10 Kilometer bei minus 10 Grad. Dennoch wird die letzte zur Ehrenrunde für Laura Dahlmeier.
Es war heute beileibe nicht einfach, es war starker Wind draußen, es war richtig kalt. Ich habe einfach versucht, gut zu schießen und habe mich voll auf den Schießstand versucht zu konzentrieren. Und gigantisch, dass das aufgegangen ist.
Einen guten Plan, den hat auch er. Bronze für Biathlet Benedikt Doll. Es ist die erste olympische Medaille seiner Karriere. Als Sechster in die Verfolgung gestartet, überzeugt auch Doll besonders am Schießstand. 20 Schuss, 19 Treffer. Olympiasieger wird der Franzose Martin Fourcade. Doll erreicht nur knapp hinter dem Schweden Samuelsson als Dritter das Ziel.
Olympiamedaille, das ist eigentlich das, was man sich als Ziel setzt. Das habe ich erreicht. Jetzt kann natürlich die goldene Medaille noch kommen, aber dann, es ist einfach ein Traum, geht in Erfüllung.
Auch sie feiert heute den größten Erfolg ihrer Karriere. Skispringerin Katharina Althaus gewinnt Silber beim Springen von der Normalschanze. Die Windverhältnisse schwierig, wie so oft hier in Pyeongchang. Althaus aber bleibt stabil, springt mit 106 Metern im zweiten Durchgang zu Silber. Olympiasiegerin wird Maren Lundby aus Norwegen.
SPD und CDU ringen nach ihren Koalitionsverhandlungen um Erneuerung. In beiden Parteien halten die Diskussionen über Personalfragen und Aufteilung der Ministerien an. In der SPD wird erwartet, dass der bisherige Parteichef Schulz bereits morgen sein Amt abgibt. Damit könnte Fraktionschefin Nahles den Vorsitz kommissarisch übernehmen. Auch die CDU debattiert nach den jüngsten Äußerungen ihrer Vorsitzenden Merkel über ihre personelle Neuaufstellung.
Eigentlich soll es gleich losgehen mit Inhalten. Doch zu viele Personalfragen sind bei SPD und Union noch offen. Wer soll etwa die SPD anführen nach dem angekündigten Rückzug von Martin Schulz? SPD-Gremien sollen morgen klären, ob Andrea Nahles kommissarisch den Vorsitz übernimmt. Ausgemacht ist das wohl noch nicht. Die Partei könnte vorübergehend auch von einem Team, nämlich dem Präsidium, geführt werden, heißt es aus der SPD. Der Generalsekretär äußerte sich heute auf Facebook.
Wenn ich die letzten 4 Jahre nehme, und das muss man selbstkritisch sagen, war die SPD häufig nicht eigenständig. Wir haben uns einer Regierungslogik unterworfen als Partei. Wir waren nicht sichtbar, wir waren nicht klar in den Positionen, was wir als SPD wollen. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist aber Aufgabe des Generalsekretärs, einer künftigen Parteivorsitzenden. Ich hoffe, dass es Andrea Nahles wird.
Spannung auch bei der CDU. Zwar hat die Vorsitzende Merkel das Recht zu entscheiden, wer aus ihrer Partei ins Kabinett rückt. Mit ihrer Ankündigung, die Bandbreite der CDU abzudecken, hat sie jetzt aber hohe Erwartungen geweckt. Nicht nur ihre engsten Vertrauten, sondern auch interne Kritiker könnten eine Chance bekommen. Diese Erwartungen muss sie bis zum CDU-Parteitag auch erfüllen.
Was wir ja gefordert haben, ist eine Erneuerung in der Partei, in der Kabinettsliste und auch in der Fraktionsspitze. Und mit der Ankündigung von Angela Merkel, im Kabinett für diese Erneuerung zu sorgen, ist auch ein wichtiger Punkt erfüllt.
In der CDU warten alle darauf, welche Personalvorschläge Angela Merkel macht und ob sie parteiinterne Kritiker ins Kabinett holt. Wer ihr Pendant bei der SPD wird, wird sich möglicherweise morgen entscheiden. Sollte ein ganzes Team die SPD anführen, dann hätte Merkel mehrere Ansprechpartner gleichzeitig.
Mehr als 7 Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen eingestellt. Dazu zählt das Verfahren gegen den Sprecher des linksautonomen Kulturzentrums Rote Flora, unter anderem wegen Anstiftung zum schweren Landfriedensbruch. Auch die Vorwürfe gegen die Organisatoren der Welcome to Hell-Demonstration wurden fallen gelassen. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklage ergeben, erklärte die Behörde. Der Irak benötigt nach eigenen Angaben mehr als 80 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes. In Kuwait begann dazu heute eine internationale Geberkonferenz, an der Hilfsorganisationen, Regierungsvertreter und Unternehmen teilnehmen. Die irakische Industrie ist nach dem Kampf gegen die Terrormiliz IS stark beschädigt. Auch viele Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser wurden zerstört.
Gleich zu Beginn der Geberkonferenz in Kuwait zeichnete die irakische Seite ein dramatisches Bild. Das Land habe zwar schon hunderte Millionen Dollar erhalten, das aber reiche bei weitem nicht aus. Wir haben angefangen, die Wasser- und Stromversorgung wieder aufzubauen, auch Schulen. Aber mit unseren derzeitigen finanziellen Mitteln und der Hilfe von außen konnten wir gerade mal 1% des Ziels erreichen. 88 Milliarden Dollar würden für den Wiederaufbau im Irak benötigt. Das ölreiche Land braucht finanzielle Hilfe, denn zum einen hat der über dreijährige Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat riesige Löcher in den Staatshaushalt gerissen. Und zum anderen haben die Islamisten 2014 Ölfelder und Raffinerien erobern können, wie hier in Baiji. Bei ihrem Rückzug hinterließen sie verbrannte Erde, zerstörten Anlagen und Pipelines, die noch repariert werden müssen. Der IS hatte zeitweise rund ein Drittel des besiedelten irakischen Staatsgebietes unter seiner Kontrolle, darunter strategisch wichtige Städte wie Mosul, Tikrit und Ramadi. Als die irakische Armee zum Beispiel Ramadi 2015 zurückeroberte, wurden bei den Kämpfen geschätzt 80% der Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Es besteht ein riesiger Bedarf an Wohnraum. Noch immer leben 2,5 Millionen Flüchtlinge in Lagern oder provisorischen Unterkünften im Irak. Sie hoffen, dass ihre Heimatstädte bald wieder aufgebaut sind.
US-Präsident Trump hat sein Infrastrukturprogramm vorgestellt. Geplant sind Investitionen von insgesamt 1,5 Billionen Dollar in den kommenden 10 Jahren. Beispielsweise in den Straßenbau und eine bessere Versorgung ländlicher Gebiete mit schnellem Internet. Allerdings will die Regierung nur 200 Milliarden Dollar davon selbst tragen. Der Rest der Summe soll von den Bundesstaaten und aus der Privatwirtschaft kommen. Die oppositionellen Demokraten kritisierten Trumps Vorhaben als unzureichend. Facebook klärt seine Nutzer einem Urteil zufolge nur mangelhaft über die Verwendung persönlicher Daten auf. Das Landgericht Berlin erklärte deshalb Teile der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen in einer heute veröffentlichten Entscheidung für unzulässig. Dazu zählt auch eine Klausel, mit der sich Nutzer verpflichten, nur ihre echten Namen und Daten zu verwenden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Facebook legte Berufung ein. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Das Loch auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter deutlich gewachsen. Dadurch sind jetzt die Fahrbahnen in beide Richtungen abgesackt. Zunächst war nur die Spur nach Rostock betroffen. Sie war im September westlich der Ausfahrt Triebsees weggebrochen. Nun ist die Fahrbahn Richtung Stettin ebenfalls eingestürzt.
Auf einer Länge von 95 Metern ist die A20 in Richtung Stettin weggebrochen. Genau auf der Gegenfahrbahn des bisherigen Lochs bei Triebsees. Und genauso groß. Auch hier versanken Böschung, Leitplanken und die Fahrbahndecke in dem Krater. Das Problem, der Untergrund hier besteht aus weichem Torf. Die Autobahn wird von Stützen getragen. Jetzt wird darüber spekuliert, ob die Stützen zu schwach waren oder ob statische Fehlkalkulationen zu den Schäden geführt haben. Im März sollen die Fahrbahnreste abgetragen werden. Erste Teile der Autobahn in Richtung Rostock waren im September vergangenen Jahres abgesackt. Wenige Wochen später musste die Autobahn beidseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird seitdem über Landstraßen umgeleitet. Vergangene Woche hatte sich das Loch in Richtung Rostock von 40 auf 95 Meter Länge verdoppelt. Die A20 gilt mit mehr als 300 Kilometern als Hauptverkehrsader im Nordosten. Sie führt von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis zum Autobahnkreuz Uckermark. In 3 Jahren soll die gesperrte Strecke laut Landesverkehrsministerium wieder befahrbar sein. Die Autobahn soll dann über eine tragfähige Brücke führen.
Auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken ist ein Eurocity in Österreich mit einem Nahverkehrszug zusammengestoßen. Dabei wurden eine Frau getötet und 22 Menschen verletzt, unter ihnen auch Kinder. Der Eurocity war im Bereich des Bahnhofs von Niklasdorf in der Steiermark seitlich gegen den anderen Zug geprallt. Die Ursache ist noch unklar. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Hunderttausende Jecken und Narren haben am heutigen Rosenmontag den Höhepunkt des Straßenkarnevals gefeiert. In Köln wurde die ausgelassene Stimmung allerdings durch einen Zwischenfall getrübt. Die Pferde einer Kutsche gingen durch. 5 Menschen wurden dabei verletzt. Auf den Motivwagen der Rosenmontagszüge wurden auch in diesem Jahr wieder nationale und internationale Politiker verspottet.
Gönne! Alaaf!
Zum höchsten Feiertag der Jecken hat es knapp 1 Million Menschen nach Köln gezogen, die das bunte Treiben genießen wollten. 300 Tonnen Kamelle und 300.000 Strüssier wurden von Garden und Mottowagen verteilt. Bei strahlendem Sonnenschein feierten die fantasievoll Kostümierten ausgelassen, wofür der Karneval steht. Herzlichkeit.
Kölsch, Jeck, anders, jung und alt zusammen.
Lebenslust. Tanzen, springen.
Pure Lebensfreude, das ist total herrlich. Das kostet nichts, jeder kann mitmachen, man tanzt auf der Straße.
Aber jeder kann doch individuell sein.
Denn jeder Jeck ist anders. Mehrere hundert Polizisten sorgten am Zugweg für Sicherheit. Mehr als 500 ehrenamtliche Helfer kümmerten sich um den Sanitätsdienst. Am Nachmittag wurde der Zug von einem Unfall überschattet. Als die Pferde einer Kutsche durchgingen, wurden 4 Karnevalisten einer Fußgruppe und ein Zuschauer verletzt. Damit ist die Diskussion über Pferde im Karneval neu entbrannt. Rheinabwärts in Düsseldorf dreht sich am Rosenmontag traditionell alles um die große Politik. Bei der SPD ist das Ende nahles. Daran ist der Parteivorsitzende selber schuld. Denn Angela Merkel macht als schwarze Witwe alle Widersacher kalt.
Vor allen Dingen im Karneval darf Satire viel, dafür ist die Narrenfreiheit ja erfunden worden, einmal im Jahr den Oberen ungestraft die Meinung zu sagen.
Der Spaß ist nur von kurzer Dauer. Von morgen an werden die Figuren, die in monatelanger Arbeit erschaffen wurden, wieder eingestampft.
Und jetzt hello!
Hunderttausende feiern an der Zugstrecke. Auch in Mainz blasen die Narren dem Spitzenpersonal der GroKo ordentlich den Marsch. Allen voran der noch SPD-Chef als Rohrkrepierer. Dieser Schulzzug wurde übrigens schon vor einem halben Jahr entworfen, dennoch brandaktuell. An der Schildkröte Angela Merkel dagegen perlt und prallt alles ab. Wird die politische Gefahr zu groß, zieht sich die ewige Kanzlerin in ihren Schutzpanzer zurück. Auch mit dabei der US-Präsident. Der hat das Klimaabkommen gekündigt und spielt so mit der Zukunft der Welt. Dafür lochen die Narren Donald Trump ein.
Muss man miterleben. Auf jeden Fall nach Mainz fahren und auf die Fasnacht.
Wir kommen aus dem Saarland. Das ist hier wunderschön.
Die Party geht weiter. Schlafen wollen die meisten Mainzer erst wieder am Aschermittwoch.
Auch die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist am Morgen an ihrem Höhepunkt angelangt. Beim traditionellen Narrensprung in Rottweil zogen die Narren in ihren Kleidle genannten Kostümen durch das Schwarze Tor und die Innenstadt. Tausende Zuschauer verfolgten den Umzug trotz eisiger Temperaturen. Der Narrensprung in Rottweil ist eine der ältesten Fastnachtstraditionen in Baden-Württemberg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. Februar.
Hoher Luftdruck sorgt morgen für viel Sonne. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Erst am Donnerstag schickt ein Tief Wolken zu uns. In der Nacht im Osten, im Südosten und an den Küsten ein paar Schneeschauer. Sonst oft locker bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Der löst sich bis morgen Mittag auf und auch die Wolken verschwinden meist. In der Nacht +1 bis -12 Grad. Morgen -2 Grad an den Alpen, +6 am Niederrhein. Mittwoch meist sonnig, im Süden und Südwesten mehr Wolken, im Osten auch neblig. Donnerstag von Westen Schnee und zum Teil gefrierender Regen. Freitag in der Nordhälfte freundlich, weiter südlich Regen, in den Bergen auch Schnee.
Um 23.30 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Top oder Flop, was Betroffene von einem Ende der sachgrundlosen Befristung halten. Und Shalom und Hellau, warum die jüdische Gemeinde Düsseldorf zum ersten Mal beim Rosenmontagsumzug mitmacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.